Dann mache ich mir jetzt das Bier auf und ich werde diesmal versuchen, es schön ploppen zu lassen.
Bin gespannt.
Es wird wieder nicht klappen.
Nee, es hat geploppt, aber nicht übermäßig.
Mehr oder weniger nicht ganz zufriedenstellend. Herzlich willkommen im enttäuschenden Sumpf des Grauens. Im akustisch enttäuschenden Sumpf des Grauens, in dem nicht mal die Bierflaschen ploppen.
Das ist ein
Manko.
Ein Manko, ein sehr tragischer Moment eines jeden Bierploppers.
Was ist Horror für dich, wenn das Bier nicht ploppt?
Ja.
Horrorfilme sind eigentlich so ziemlich außerhalb meiner Komfortzone. Und deswegen sitzt hier heute bei mir am Rhein der Tobi, der sich erst dann wohlfühlt, wenn es blutiges Gemetzel um ihn herum gemetzelt.
Und brechende Knochen und Eiter.
Und Eiter. Auf der Straße fließt der Eiter, der Verkehr geht nicht mehr weiter. An den Ecken sitzen Knaben,
die sich an dem Eiter laben.
Siehst du,
was war das denn nochmal?
Du hast auch eine humanistische Bildung genossen.
Aus der Maultrommel? Oder wie das hieß?
Nee, ich glaube, das das könnte Ringelnatz sein oder frag mich was.
Das erinnert mich an schöne Zeiten meiner Kindheit. An Eiter.
Jetzt nehme ich trotzdem erstmal einen Schluck.
Ich habe mal in einer Deutschklausur geschrieben, Oberstufe irgendwo, er fing vor Freude an zu eitern.
Das könnte auch Morgenstern sein.
Fand mein Lehrer nicht lustig.
Wie was? Eiter.
Er fing vor Freude an zu eitern.
Eiter, immer weiter. Ja, Horrorfilme. Wir hatten hier, das letzte Mal hier saßen, für Data seinen Hals, hatten wir den Science-Fiction-Kurzfilm Dingsbums, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Eureka.
Mit Karen Dingsbums,
Gillen
besprochen. Und wir sind heute wieder mit Karen Gillen unterwegs. Wieder ein Kurzfilm, diesmal
noch kürzer.
Noch kürzer und nicht nur mit Karen Gillen, sondern auch von Karen Gillen. Drehbuch, Regie und Hauptdarstellerin Karen Gillen.
Und auch Lippenmaske?
Ich habe dein Anteaser beim letzten Mal, dass die Verbindung zu Mesh wäre Hot Lips, hat mich ja auf eine wirklich ganz, ganz gemeine falsche Fährte geführt.
Also ich meine schon die Mundlippen.
Meine Güte. Das hat mich tatsächlich am Anfang erst am schlimmsten erschreckt an dem Horrorfilm.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Der Film heißt Conventional, nicht Ex-Wound, wie wir beim letzten Mal fälschlicherweise dachten,
ja.
Conventional und ist 9 Minuten lang. Und du kannst noch ein bisschen was dazu sagen.
Ich habe, ich muss das mal, wenn man das sonst von mir nicht kennt,
so weiter. Direkt am Mikro machst. Weißt du was, die ersten Tonfilme, da war die Tonaufnahmequalität so schlecht, wenn Papier geraschelt hat das so laut geknattert, dass das den ganzen Ton übertönt hat.
Ah.
Deswegen gibt es in den frühen Tonfilmen, zum Beispiel in einem der frühen Marx Brothers Filme, wenn die mit Papier und da hantieren die mit Plänen rumhandeln, dann wirken die alle unglaublich lapprig. Die mussten das Papier in Wasser aufweichen, damit das nicht knittert. Damit das nicht dieses Geräusch, das du gerade fabriziert hast, machst.
Hätten wir jetzt Eiter hier, könnte ich den darin aufweichen.
Ich könnte dir was von meinem Radler geben, das tue ich aber nicht.
Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist
nein.
Also ich möchte nur kurz anmerken, weiter weg, ich habe einen Zettel, was ich sonst nie habe.
Er hat einen Zettel.
Und da stehen Dinge drauf.
Unter anderem steht drauf,
üble Lippen.
Üble Lippen, ja.
und sowas. Ja, also der Film heißt Conventional und handelt, es geht um einen Film namens Ex-Wound, also Axtwunde 2. Mit der
Tut mir leid, der Keks ist zu laut. Ich werde den jetzt nicht essen. Ich dachte, ich könnte essen, während du redest, aber...
Du kannst es ja mit Bier auflösen.
Das ist nicht gut, ja. Genau, ich muss den Keks wie Papier mit Flüssigkeit aufweichen.
Darum ist es ja auch in den alten Marx-Brothers-Filmen, wenn die Kekse gegessen haben, haben sie dazu immer ein Bier getrunken, damit das nicht so raschelt.
Damit das Papier nicht lauter raschelt als
der Keks.
Die Dialogzeilen von Harpo. So, jetzt bitte bist du dran.
Also, wir sind auf einer Convention in einem ziemlich trostlosen Raum. Ich glaube, das haben sie auch bei sich auf dem Klo gedreht. Also viel trostloser. Dieser Raum ist noch trostloser als der trostlose Raum in dem Film, den wir letztes Mal besprochen haben. Eureka.
Ja, der ist...
Anders trostlos.
Anders trostlos. Der andere war wenigstens nur weiß. Aber das ist hier einfach so ein...
Ja, wie so eine Art Schwimmbad, wo kein Wasser drin ist. Da kommt von unten...
Das ist so ein größerer Korridorraum einfach. Wie in so einer Halle. Gekachelt weiß. Relativ niedrige Decke. Neonleuchten. Und groß und leer. Und es ist einfach schrecklich. Das ist deprimierend, dieser Raum.
Der ist sehr deprimierend. Und der ganze Film ist irgendwie deprimierend.
Unglaublich, ja.
Unglaublich deprimierend.
Ja, Spoiler-Alarm.
Ach so, so. Ja, das habe ich, hab ich vergessen aufzuschreiben. Wir
spoilern. Also die 9 Minuten müsst ihr jetzt aufbringen. Wir haben bislang noch nichts verraten. Jetzt, ab jetzt
doch, dass der Raum trostlos ist.
Dass der Raum trostlos ist.
Also wenn ihr einen fröhlichen Raum gucken wollt, dann habt ihr jetzt schon verkackt.
Das tut uns leid. Falls ihr einen fröhlichen Raum erwartet habt, dann tut es uns jetzt ehrlich leid, dass wir euch die Überraschung schon verdorben
haben. Dann solltet ihr hier am Rhein sein. Das ist nämlich schön hier.
Da ist es schön. Da fährt zwar unten auch ein Schiff, das dröhnt dann immer ein bisschen, aber das macht.
Und wir sitzen unter Bäumen, wir haben keine
Und der Wind weht durch die Mikropuschel.
Da vorne liegt eine Eichel.
Wahrscheinlich kommen gleich, da ist eine Eichel mit Augen, die uns anschaut.
Nee, das ist eine Kastanie.
Das ist eine Kastanie. Wo ist die Eichel?
Da.
Da. Ah, doch. Ach, da, ja. Und wahrscheinlich fliegen gleich irgendwelche Flugzeuge drüber oder irgendwelche Sittiche.
Ach, da, wir sitzen unter einer Eichel. Das
Leben ist lebenswert hier.
Eine Eiche. Ja. Ein Eichelbaum. Naja. Das ist trostvoll. Der trostlose Raum wird besessen von 2 Leuten. Also wir sind auf einer Convention, kann man so sagen zumindest. Ich war noch nie auf so einer Convention, die so trostlos ist. Weil ich einfach nicht viel auf Conventions
gehe. Wahrscheinlich, ja, ich auch nicht.
Ich war auf 3, glaube ich, in Summe.
Lass uns da über Convention-Erfahrungen gleich mal reden. Da können wir noch ein bisschen ausufern, wenn wir wollen.
Und... Die Kurzversion ist, wir haben hier eine Person aus einem Horrorfilm namens X Won't 2. Und das ist Audrey Beaver, gespielt von Rachel Milligan im Film. Und die wiederum ist gespielt von Karen Gillan. Also Karen Gillan spielt Rachel Milligan. Und die Rachel Milligan sitzt auf der Convention und spielt in dem Film X Won't 2 Audrey Beaver. Das wiederholen wir jetzt noch 10 Mal. Bis alle abgeschaltet haben.
Nennen wir sie Rachel, nennen wir sie Audrey, nennen wir sie Karen. Ich habe schon wieder alles.
Wir können sie auch
schon vergessen, wer ist.
Lippe nennen.
Nein.
Sie.
Ich möchte sie auch nicht Hot Lips nennen. Das ist
nicht Hot Lips?
Das ist zu gemein.
Ja, das stimmt. Nennen wir sie Opfer.
Das ist zwar irgendwie zutreffend, aber es ist noch gemeiner. Okay, die Sache mit den Hot Lips sollten wir jetzt mal aufklären. Tobi, beschreib sie doch mal. Die junge Frau, die da hinter dem Tisch. Hinter dem Convention-Tisch von X-Wound 2 sitzt. Jung ist vielleicht auch in
jung
dem Fall.
Jung und prinzipiell hübsch, aber eher traurig. Und sie hat, ja, man sieht eindeutig, dass es eine Lippenprothese ist, damit sie dickere Lippen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so gewollt ist, dass sie nicht nur jemanden spielt, der sich die Lippen aufgeblasen hat mit, was macht man da so? Ich habe das selten gemacht.
Kollagen
oder... Schnitzelsuppe oder irgend sowas?
Ja, also auf jeden Fall ein Opfer verpfuschter Schönheitschirurgie, würde ich mal sagen.
Ja.
Ist auch nicht die Frage, ob sie tatsächlich noch jung ist. Sie sieht halt auch unglaublich zerlebt aus. Schon allein das Make-up, also nicht das Make-up, sondern das Film-Make-up, das sie ihr verpasst haben, sieht richtig schlimm aus, aber es soll auch richtig schlimm und zerstört aussehen. Es passt einfach zu diesem...
Es ist so richtig abgefuckt.
Abgefuckt,
sie
ja.
ist auch da noch jung, weil sie tut Dinge, die junge Männer eher mit jüngeren Frauen tun wollen, wahrscheinlich. Also zumindest da.
Reden wir da auch gleich mal
drüber. Da reden wir auch gleich drüber. Also, die Kurzversion ist eigentlich schnell erzählt, weil das sind 10 Minuten. Wir sind auf einer Convention und es gibt 2 Filme. Der eine heißt Emma, keine Ahnung was, da ist mehr los. Mhm. Und sie ist halt die Protagonistin, oder sie repräsentiert ihren Film X, Y und 2. Da hat sie auch noch da kommen dann Leute, Männer, und sie will den Fotos andrehen, aber die meisten wollen eigentlich gar nicht, weil die wollen nämlich den männlichen Protagonisten eher treffen. Dann hat sie noch ein Panel, wo sie...
Wie heißt der? Ich habe den schon wieder vergessen. Mac?
Der heißt, ich habe es aufgeschrieben, Stew Mac. Also Eintopf Mac.
Ah.
Stew ist ja Eintopf.
Ah, okay. Gut, du bist ohnehin Firma, was Horrorfiguren angeht,
und Essen.
Als ich.
Und Eintöpfe.
Eintopf-Mac. Also das ist quasi die diesem Film-Variante von, was weiß ich, Freddy oder Mike Myers oder...
Ja, eher Mike Myers wahrscheinlich.
Ich bin echt überhaupt nicht firm. Mir sagen die alle relativ wenig. Ich weiß, wie sie aussehen in der Regel, aber ich würde jetzt schon bei Mike Myers, wäre ich jetzt schon nicht sicher... Das ist nicht der mit der
Eishockeymaske. Das ist der mit der Eishockeymaske.
Das ist der mit der Eishockeymaske.
Das ist der mit der Eishockey-Maske.
Und wer ist der mit dem Shatner, mit der Shatner-Maske?
William Shatner?
Na, es gibt ja einen, der eine weiß getünchte Gummimaske
hat. Das ist auch Mike Myers, glaube ich, oder? Hat er nicht einmal eine Eishockeymaske?
Ist nicht einer von denen Jason?
Jason. Ah, oh, bin ich jetzt doof. Jetzt hast du mich verwirrt. Jetzt bin ich raus.
Also ich dachte, Jason wäre der mit der Eishockeymaske. Stimmt das so?
Jason ist Freitag der 13., ne?
Ja.
Nein. Doch. Nee. Nein, das ist Mike Myers.
Das ist Mike Myers.
Oh mein Gott.
Also ich kann Freddy Krüger erkennen und damit...
Und Freddy Quinn kann ich auch erkennen.
Freddy Quinn kann ich... oh Gott. Mike Krüger. aus eine gewisse Ähnlichkeit.
Aus Quickborn. Nein, Jason ist der mit der Eishockeymaske.
Ja.
Und Mike Myers ist der mit der...
Dieser Gummimaske, die tatsächlich eine weiß getünchte William Shatner Halloween-Maske ist, weil das damals billiger war.
Ja.
Billiges Requisit. Ja, und dieser Mac Stew.
Das ist Stew Mac.
Stew Mac, oh Gott, furchtbar. Da siehst du mal, mein Gehirn weigert sich, mir sowas zu merken. Dieser Film hat mich tatsächlich auch ziemlich traumatisiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja, er tritt nicht auf, aber er tritt in Form verschiedener Fans auf.
Er tritt in Form von Fans auf, genau. Und man sieht ihn auch kurz auf dem Cover.
Mhm.
Und die Fans sind halt so gekleidet wie er. Und zumindest hat er so eine komische, dunkle
Schwarzhaarperücke,
die aber aussieht wie eine Frauenperücke. Und er hat eine Axt. Und danach würde ich jetzt mal so interpretieren, dass Stew Mac der Axtmörder ist, der aus... Vielleicht jetzt die Adaption des Namens, der aus seinen Opfern einen Topf macht.
Das wäre möglich. Siehst du, soweit habe ich nicht gedacht.
Ja, also Eintopf, ich mag Eintopf.
Ja.
Aber nicht aus Mensch.
Wäre nicht.
Also ich habe es noch nicht probiert. Mensch soll ja schmecken wie Hühnchen, habe ich mal gehört.
Ich dachte immer, Mensch soll schmecken wie Schweinefleisch, habe ich gehört. Esse ich auch nicht mehr. Also Mensch esse ich schon lange nicht mehr. Schwein noch nicht ganz so lange.
Menschen? Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Das war ein bekannter Koch. Ist ja egal.
Beim Eintopf aus Menschenfleisch muss ich jetzt an MASH denken. An die allererste Folge, an die Pilotfolge, wenn sie die Schwester versteigern. Das Wochenende mit einer Schwester in Tokio. Hawker ist sie präsentiert. Auf Englisch sagt er, I present you the charming, wonderful and fully edible Lieutenant Dish. Voll essbare Lieutenant Dish. Sehr, sehr, sehr
ja.
Nett. Immerhin gewinnt sie ja dann der Pfarrer.
Und der hat nur Hostien im Sinn.
Genau, zum Pfarrer. Was
will Obwohl, der vielleicht würde er sie auch kreuzigen.
Ja, oder vielleicht will er sie essen, weil das Zölibat
nicht. Man kennt den jeweiligen Fetisch nicht. Stimmt, der Zölibat sagt ja nicht heiraten, poppen und sowas. Von Essen steht da, glaube ich, nichts drin.
Aber ich glaube, fully edible ist auch, damit ist was anderes gemeint. Voll essbar könnte eine andere Anspielung sein. Die ist schlüpfriger Natur.
Ja.
Ja. Halten wir jetzt mal
aber
fest.
Aber in einem Alter, da... bin ich doch tatsächlich mehr auf Gastronomie eingestellt.
Ah ja, okay. Ja.
Wir sind schon wieder bei Menschenfleisch.
Wir sind schon wieder bei Menschenfleisch. Nee, wollen wir nicht.
Nein, das ist...
Bei Menschenfleisch wären wir auch mal bei Bob's Burgers angelangt. Oh. Denn Bob's Burgers enthalten Menschenfleisch. Die Kinder... du kennst die Zeichentrickserie?
Ich habe die aber nie so wirklich gesehen, weil die kamen auf einem Sender, den ich nicht mit Comics oder mit... Animation in Verbindung bringe und dann kann ich das nicht gucken.
Ja, stimmt. Die laufen auch im Fernsehen, die laufen auf Disney Plus. Und in der allerersten Folge setzen die Kids von Bob das Gerücht in die Welt, dass in den Burgern von Bob Menschenfleisch enthalten wäre, was erstmal Riesenärger mit der Gesundheitsbehörde mit sich bringt. und das sich am Ende dann aber als Segen herausstellt, denn eine Gastrogruppe, die gerne experimentelles Essen probieren, Dinge, die sie noch nie gegessen haben, probieren, kommt dann an und möchte diese Burger essen, in denen möglicherweise vielleicht Menschenfleisch drin ist. Und Bob hat am Ende noch ein richtig gutes Geschäft gemacht.
Ah.
Obwohl kein Menschenfleisch drin ist. Es könnte sein. Ich möchte das nicht spoilern. Bob's Burgers ist ohnehin großartig. Irgendwann müsste man schon deswegen mal eine Folge drüber machen. Denn Bob's Burgers macht etwas, was MASH, und zwar der Film, auch gemacht hat. Alle reden ständig durcheinander. Weil das eine der wenigen Zeichentrickserien ist, wo die Spuren, die Dialoge nicht von den Sprechern und Sprecherinnen einzeln aufgenommen werden, sondern wo die Sprecher und Sprecherinnen alle an einen Tisch gesetzt werden und sie durcheinander plappern.
Ah.
Und dadurch entsteht da eine ganz tolle, großartige Dynamik, die die Serie echt ziemlich einzigartig macht. Ziemlich großartig. Ist wahrscheinlich sehr anstrengend zu synchronisieren, aber im Original zumindest ist das ein Riesenspaß.
Gucken wir sowas ja immer nur auf Deutsch, aber mein Ausländisch ist nicht so gut.
Aber wir auf Deutsch reden sie ja dann auch durcheinander.
Das ist wohl richtig. Aber wir haben es jetzt geschafft, innerhalb der ersten Szene komplett abzuschweifen.
Entschuldigung. Wir wollten eigentlich erst mal eine ganz kurze Inhaltsangabe bringen. Okay,
und schon sind wir bei Burger und Menschenfleisch.
Gut, wir sind immer noch auf der Convention in diesem trostlosen Raum mit den zwei Tischen. Der eine Tisch wird von kreischenden Fans besucht. Und
bei ihr kommen nur Männer junge Männer mit komischer Perücke und Axt und Fragen auch, wo denn Stu Mac ist.
Ja.
Sie muss dann enttäuschen, sagen, ist nicht da, ich bin alleine hier. Mhm. Will immer die verkaufen immer Fotos von sich, will aber keiner haben. Dann hält sie ein Panel und da wird dann auch eine Frage gestellt.
Das Panel ist ähnlich schlecht besucht,
da sitzen dann irgendwie 5, 6 Leute.
Auch nur
Stu Macs. Und einer fragt sie dann, was Horror für sie ist und sie... What does horror mean to you? Mhm. Und sie antwortet aber da noch sehr...
Das Erste, was sie sagt, ach, das ist eine sehr gute Frage. Genau. Und das ist, wenn man Convention-Besucher ist und etwas erfahren ist, das merkt man, das ist ganz häufig die erste Antwort auf eine Fanfrage, wenn der Gast vorne auf der Bühne oder die Gästin erstmal einen Moment braucht, um sich was zu überlegen, weil die Frage... entweder blöd oder doof oder viel zu abwegig oder schon 1000-mal gestellt worden ist oder vielleicht tatsächlich eine sehr gute Frage, auch das habe ich schon erlebt, dann kommt immer erstmal die Floskel, ach, sehr gute Frage, danke, dass du das die Frage gestellt hast.
Zum Beispiel die Frage, warum nehmen Sie in Ihrer Rolle immer den Hut ab, wenn Sie einen Raum betreten?
Jawohl, das habe ich mal den Doktor-Darsteller Peter Davison gefragt. Sehr gute Frage. Die Antwort lautet, weil das höflich ist.
Macht man so.
Das macht man so. Ob ich denn nicht den Hut abnehmen würde, wenn ich in einen Raum trete? Ja, das habe ich von Ihnen gelernt.
Aber ohne Scheiß-Seitdem mache ich das auch viel bewusster.
Ja, tatsächlich mache ich das wirklich seitdem.
Peter Davison hat mein Leben beeinflusst.
Ja. Das war auf der Timelash.
So, wir sind schon wieder weg vom Thema. Genau, da beantwortet sie die Frage noch etwas professioneller. Ich versuche jetzt wirklich mal ganz stringent, das Ende verrate ich nicht. So, dann...
Aber noch mit Floskeln. Schon.
Da beantwortet sie das noch mit Floskeln. Die nächste Szene ist, dass sie in einer Bar sitzt, alleine, wird von einem Fan angesprochen. Und er fragt sie, man sieht sein Gesicht da noch gar nicht, er fragt sie, ob er, oder sie sagt dann irgendwie, was für ein Fan er ist. Er sagt, der größte Fan. Legt ihr aber auch schon irgendwie so einen 5-Dollar-Schein da oder Geldschein hin?
Glaube ich, dass das Getränk spendieren
will. Will er das Getränk spendieren? Dann fragt sie irgendwie...
Den Whisky, den sie sich gerade ertränkt.
So, dann ist die nächste Szene auf der Toilette, wo sie sich ganz romantisch durchbürsten lässt.
Wow, das ist schon so übel, die Szene. Weil das wirklich von einem Moment zum nächsten heftig wird.
Das ist richtig heftig. Und man merkt ihr auch den Ekel an, den sie da verspürt. Also man sieht ja nichts. Es ist ja ein Horrorfilm und kein erotischer Horrorfilm. Ja.
Es ist kein Porno, es passiert hinter verschlossenen Toilettenkabinentüren. Aber die Akustik und das, was man mitbekommt, macht das Ganze ziemlich derb und ziemlich eindeutig.
Jedenfalls kommt dann wieder ein Stu Mac aus der Tür heraus. Also nicht Doch, der kommt da raus. Mhm. Ich habe was ganz anderes. Ich habe was vergessen ganz am Anfang. Ist egal. Wir drehen da so ein bisschen rund. Erstmal mal hier durch. Sie lässt sich bezahlen, desinfiziert sich untenrum, auch mit einem lauten Schrei, weil es wehtun muss. Habe ich auch noch nicht gemacht, kann ich nicht beurteilen.
Ich jetzt auch nicht.
Dann ist der zweite Teil des Panels und auch da geht es wieder um die Frage, what does horror mean to you? Und dann erzählt sie sehr emotional, wir gehen da gleich noch tiefer drauf ein. Mhm. Dann springen wir weiter zur letzten Fotosession.
Also dieses Panel, auf dem sie antwortet, es ist nicht nur sehr emotional, es ist wirklich seelenzerstörend.
Das
emotional.
Ist richtig, genau.
Das ist Seelenstriptease der aller heftigsten Sorte, bis zu dem Punkt, wo sie sagt, wie sie damit umgeht, dass sie ein Niemand ist in der Filmbranche. So weit, dass sie Aufmerksamkeit sucht. Der Make-up-Pinsel fühlt sich wie Zuneigung an und die Blitzlichter wie ein Lob. Und für Geld mit random Stu Mac-Fans eine Nummer durchziehen, so weit ist sie schon und all das. Es ist wirklich, wirklich, wirklich heftig.
Und da merkt man, wie kaputt sie ist. Und ganz am Ende passiert etwas, was letztendlich, ich glaube, in der Tragödie ihres Seins das Beste ist, was sie sich gewünscht hat.
Es greift etwas auf, was wir vergessen hatten. Zwischen dem ersten Panel und der Bar-Szene kommt eine Fotosession. Eine Fotosession,
ja,
wo sie mit Fans Fotos macht und sie wirft sich so ein bisschen in Pose. Die Fans benehmen sich alle irgendwie blöd, machen irgendwelche blöden Posen.
Ja, die haben ihre Axt und ihre komische Frisur.
Und sie spielt halt, macht irgendwelche blöden Faxen, sieht schmachtend aus und sagt jedes Mal Dankeschön.
Thank you.
Ja. Und jetzt sind wir wieder bei so einer Fotosession und sie steht nur noch apathisch da, starrt in die Kamera. Die Stu Macs werden durchgeschleust.
Aber das sagen wir noch nicht, was dann passiert. Das sagen wir gleich, weil ich möchte noch mal ganz an den Anfang kommen.
Ja.
Einer der ersten Stu Macs in der ersten Szene, wenn die da sitzt, kommt jemand und der fragt, wo ist Stu Mac? Dann sagt sie, der ist nicht da. Dann sagt sie, für wen ist? Und dann lässt er sich halt von ihr ein Autogramm geben und fragt, für wen ist das denn? Dann sagt er wieder Stu Mac. Und sie fragt dann noch mal, wie ist denn dein Name? Stu Mac, sagt er dann, und ich habe das, hier steht das ja, ich könnte das jetzt zitieren. I had it legally changed. Also dieser Mensch hat sich legal umbenannt in Stu Mac. Der heißt tatsächlich Stu Mac, also Eintopf Mac.
Es ist auch ohnehin schon eine sehr erschreckende Figur, wie der. Wenn
der kommt richtig eiskalt rüber.
Kommt da so eine Meute an Fans kreischend rein und rennt aber aus. Man sieht sie aus dem Blick von
Rachel.
Von Rachel. Rachel. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich will immer aus irgendeinem Grund Chloe
sagen.
Wir
können auch Chloe sagen.
Aber Chloe ist sie nicht.
Ist sie nicht.
Rachel.
Rachel.
Chloe, weil sie letztes Mal Chloe war. Du warst Rachel. Und diese Meute rennt an dem Tisch vorbei auf den anderen und dann ist da dieser eine stumpfe Typ, der da mit stumpfem Blick
und
diesen
Axt.
Schwarzen Haaren und einer richtigen Axt, also nicht so einer selbstgebastelten Pappaxt, sondern so einer richtigen Handwerkzeugaxt auf den Tisch zukommt und mit so einem stieren Blick auf sie zu. Es ist wirklich, der Typ ist unheimlich vom ersten Moment an.
So ein bisschen stämme ich jetzt auch einer, wo man sagt, der gehört nicht zu den coolen Kids an der Schule oder wo auch immer, ich glaube, Schüler ist er vielleicht nicht mehr, aber eher so einer, den man...
Als der noch zur Schule ging, war er nicht bei den coolen Kids und in den 40 Jahren danach hat er sich wahrscheinlich auch von nicht bei den coolen Kids auf der Schule zu sein, auch nicht weiterentwickelt. Der wirkt psychologisch sehr bedenklich.
Ja.
Allein die Sache, dass er sich seinen Namen hat ändern lassen in Stu Mac, macht den nicht vertrauenswürdiger. Das ist die Sorte Fan, die einem wirklich Sorgen macht. Ich kenne das von Comic-Conventions und wundere mich, dass sie dem noch nie begegnet ist. Die kennt den ganz offensichtlich noch nicht. Ich habe das auf Comic-Conventions erlebt, wenn Comiczeichner da sitzen und an ihren Ständen und für Fans was zeichnen. Das gibt es von ganz großen Star-Zeichner und Zeichnerinnen bis zu den allerkleinsten Leuten, die mal irgendwo einen Comic in einem Fanzine veröffentlicht hatten, da saß ich mal an so einem Tisch,
ja,
in dieser Rolle und war fasziniert, was da so für seltsame Leute zum Teil. Ein Problem mit dem Pass. Ich würde es festhalten. Es fliegt weg. Deine Notizen, diese wertvollen Notizen.
Wenn man sie schon mal hat.
Und man kennt diese Leute nach einer gewissen Weile und weiß, wenn da jemand kommt, oh Gott, das ist der wieder oder das ist die wieder. Ich habe dann wirklich erlebt, dass Leute, dass Zeichner oder Zeichnerinnen sich unter ihre Tische geduckt haben.
Ernsthaft?
Ernsthaft. Da kam jemand an, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, es ist aber auch wirklich schon sehr, sehr lange her, das ist bestimmt 15, 20 Jahre her, bald. Der war berüchtigt dafür, dass er, was ich eigentlich toll fand, eine Zeichnung, das war ein Fan, der hat eine Zeichnungssammlung angelegt, das war ein Fan der Comicfigur Rogue von den X-Men. Das ist eine von, ich glaube, die mit dem weißen Haarschopf, mit den roten Haaren und dem weißen Haarschopf. Gibt's ja schon, ich glaube, es ist Rogue, aber ich hoffe, ich
ach doch, die da Jüngere da, ne?
Genau.
Ja.
Und er hat sich einfach von, egal wem, wer da war, eine Rogue zeichnen lassen. Also eine Rogue, nicht nur von Leuten, die tatsächlich professionell Marvel-Comics gezeichnet haben. Ja. Das ist natürlich, solche Zeichnungen sind schon was wert, sondern auch von jedem Hans Wurst, so wie mir oder allen möglichen anderen Zeichnern. Wenn du zum Beispiel eine Rogue hast, von Ralf König gezeichnet, das hat schon was Originelles.
Glaube ich.
Ja, und es war durchaus originell, aber aus irgendeinem Grund, und obwohl ich den Typen wirklich sehr nett fand und mich am Abend in der Kneipe auch sehr gut mit ihm verstanden haben, wir haben zusammen im Zustand der leichten Bierseligkeit Rossinis Barbier von Sevilla geschmettert, auf den Tisch unterhalten. Das hat Spaß gemacht. Sind die Leute irgendwann stiften gegangen, weil der gerne dazu überging, wenn er schon Rogues hatte, dann wollte der erotische Zeichnungen haben. Und hat gerne mal Beschreibungen geliefert, was er denn gerne für ein Szenario haben möchte. Magneto, der Rogue fistet, da hätte ich ihm auch höflich zu verstehen gegeben, dass er sich bitte ab sofort am anderen Ende des Saals aufzuhalten habe. Das habe ich dann einmal erlebt, dachte mir, okay, man kann den Leuten trotz allem nicht in den Kopf schauen und kennt aber so seine Pappenheimer. Ja, Fans. Sowas erlebt
man dann. Man kennt ja auch Fanfiction.
Fanfiction.
Ne? Also
ich muss da immer noch dran denken, warst du da mal dabei in Kassel?
Ja.
Als Kolja, die Fanfiction auf dem
Bahngleis. Ich fand es großartig. Ich habe auch sowas ja nicht geschrieben.
Das war zum Brüllen komisch. Aber der musste schon immer aufpassen. Also hat halt Fanfiction vorgelesen. Doctor Who Fanfiction. So eine Worst-of-Sammlung und musste bei einigen dieser Fanfiction immer aufpassen. Das war ja da in Kassel auf dem Kulturbahnhof, ein stillgelegter Bahngleis. Und das war draußen auf dem Bahngleis. Und immer wenn dann morgens, ich glaube nach dem ersten Panel hat er das gemacht am Sonntag, wenn dann die Convention-Besucher kamen, musste er aufpassen, ob das Leute mit Kindern sind, die da vorbeikamen. Wenn dann Leute mit Kindern kamen, dann hat Kolja immer gerne mal eine Pause gemacht oder plötzlich sehr leise vorgelesen, weil Fanfiction gerne mal in die Erwachsenenrichtung geht, ohne wirklich erwachsen zu sein. Also die ein Leben lang Pubertätsrichtung.
Ja.
Und sowas erlebt man halt unter Fans wirklich.
Und er musste halt auch häufig darauf achten, dass nicht einer der AutorInnen dabei war und ihm in die Fresse haut.
Das kann man ja schlecht wissen. Sowas ist ja
Berufsrisiko.
Das ist ein Berufsrisiko. Es wäre lustig gewesen, aber es ist nicht passiert.
Stimmt, das wäre auch.
Das wäre auch spaßig. Bis zum
gewissen Grad wäre das auch unterhaltsam gewesen.
Wäre unterhaltsam auf jeden Fall gewesen. Aber ich. Liebe Grüße an Kolja vom WhoCast. Ich glaube, mit dem Risiko hat er zu der Zeit ohnehin immer latent gelebt. Unter Dr. Who-Fans hatte der schon einen Ruf. Tja, Conventions, das ist lange her. Ja, auf jeden Fall Willst du auflösen, wie der Schluss?
Nee, noch nicht.
Noch nicht.
Lass
noch nicht.
Uns mal kurz über Conventions abschaffen. Okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es... Also ich habe mir da keine Gedanken nur gemacht, dass es solche Fans gibt, die das auch noch dann offen sich wünschen, dass man denen das... Das wäre mir viel zu peinlich.
Ich weiß nicht, wie das heutzutage so ist, aber Anfang der 2000er...
Das wäre mir auch vor 20 Jahren so peinlich gewesen.
Ja, aber Anfang der 2000er war die Comic-Szene noch ein ganz anderes Pflaster. Das war eine reine Männerdomäne. Das war eine Würstchenwelt. Und die Vorstellung von Comic-Erotik hatte nichts mit gutem Geschmack zu tun in der Regel. Oder sagen wir mal, das kann man so nicht sagen. Es gibt sehr, sehr viele, sehr gute erotische Comics, aber sie haben größtenteils wenig mit gutem Geschmack zu tun und mit Political Correctness zu 100% eigentlich nichts. Ich weiß nicht, ob du den italienischen Comiczeichner Manara kennst. Milo Manara.
Vielleicht schon mal was gesehen, aber bewusst nicht.
Großartiger Comiczeichner, fantastischer Zeichner, der ist mittlerweile, keine Ahnung, über 100, hat aber letztes Jahr den Namen der Rose als Comic gezeichnet. Der erste Band kommt raus, das ist so ungefähr das erste Viertel des Buches. Ich hoffe, er lebt lang genug, um das weiterzumachen. Ist leider nur auf Französisch und Italienisch erschienen. Ich habe es auf Französisch gekauft und mich ein bisschen durchgekämpft mit meinem Schulfranzösisch. Großartiger, wundervoller, fantastisch toll gezeichneter Comic. Künstlerisch hochwertvoll, aber Manara ist eigentlich für erotische Comics bekannt. Und zwar für zum Teil wirklich sehr derbe und vor allem frauenfeindliche erotische Comics. Das kannst du jetzt für erotisch, also frauenverachtend, müsste man realer sagen. So wie halt die Erotik-Filme der 70er Jahre, so kann man sich das vielleicht vorstellen.
Ja,
das ist halt auch, dann die Frage, ist das jetzt Comic-Kunst? Zeichnerisch ist es das, erzählerisch zum Teil auch, weil es sogar gut geschriebene Geschichten sind. Es sind zum Teil sogar richtig surreale Geschichten, die er da geschrieben hat. Es ist auch nicht alles Erotik-Comics. Name der Rose zum Beispiel ist bis auf die eine Stelle, in der Adson, der junge Mönch, auf das Bauernmädchen trifft, ja auch nicht erotisch. Und trotzdem ist halt das prägend. Und da hast du als Fan damals auch keine Skrupel gehabt, nach solchen Comics zu fragen. Die waren auch nicht unter dem Tisch versteckt, die waren offen, erotische Comics. Ich habe auch viele zu Hause, weil es einfach zum Comic-Fantum dazugehört. Erotische Comics für Erwachsene sind ein ganz großer, wichtiger Teil der Comics. Heute würde ich mir keine mehr kaufen, weil ich sie tatsächlich ziemlich peinlich finde. Aber trotzdem sind zum Beispiel von Manara die Comics, wegwerfen würde ich die auch nicht, weil die gut sind. Und das ist jetzt schon die Spitze des Eisbergs. Das geht nach unten, ganz tief nach unten, wo du keinerlei Anspruch mehr finden kannst. Und auch alles halt zwischendrin, wo es zeichnerisch immer noch gut und interessant ist, wo es inhaltlich indiskutabel wird.
Okay.
Und da sowas.
Können die Leute damit Geld verdienen? Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen blauäugig.
Da bist du jetzt wirklich blauäugig. Du kannst mit Comics kein Geld verdienen. Mit Schweinskram kannst du Geld verdienen.
Okay, Schweinskram habe ich eine Menge im Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt noch hier was kritzeln kann ich auch. Das ist zwar noch nicht gut.
Ja, dann verdienst du auch nichts, weil davon gibt es auch zu viele.
Okay.
Also, tja.
Ich könnte Rogue mit Magneto malen.
Ich empfehle, wenn ihr was über Comics hören wollt, und ich habe jetzt ehrlich keine Lust, viel zu viel über das Thema zu erzählen, ich bin auch viel zu lang raus, euch den schönen Podcast Wir vs. Comics von Sarah Burini und ihrem Kompagnon, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe.
Stumac.
Ich darf jetzt sich Sarah bedanken. Sarah ist eine Kölner Comiczeichnerin, mit der ich auch schon zusammengearbeitet habe. Wirklich großartiges Zeichentalent. Und die machen einen Podcast über Comics, über die gesamte Comic-Szene, auch decken alle möglichen Aspekte ab, von Comic-Conventions über Comic als Beruf, über Graphic Novels, über alle möglichen Themen und gehen da sehr kritisch und sehr gnadenlos damit um. Also es ist kein Podcast, der, bei dem die Macher und Macherinnen sich nicht trauen, unbequeme Dinge zu sagen, aus der Angst, dass sie dann ihre eigenen Comics nicht mehr verkaufen. Die sind da sehr ehrlich und sehr offen. Wir versus Comics ist ein richtig, richtig guter Comic-Podcast, der einem echt so ein bisschen die Augen öffnen kann über die deutsche Comic-Szene.
Okay.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Hm. Ich hau mal so kurz einen Überblick über meine Conventions, auf die ich war. Es waren insgesamt drei Stück. Die eine in den 90ern, die Star Trek Convention in Düsseldorf. Frag mich nicht wann, aber irgendwo in Düsseldorf. Mhm. Und dann die Timelash 2 und 3. Und da warst du auch.
Nicht vergessen hier in Köln die Cosplay Convention. Wie hieß denn das noch?
Stimmt, auf die Roleplay Convention, war ich da? Oder war das genau, die Gamescom?
Genau, die Roleplay Convention.
Stimmt, da war ich tatsächlich auch. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja. Das habe ich schon verdrängt nicht. Habe ich vergessen. Ich war auf 4 Conventions in meinem ganzen Leben.
Siehst du mal?
In meinem 30-jährigen Leben. Ach, siehst du? Ich bin nicht so der Convention-Mensch.
Ich musste bei der. Wie hieß denn die Cosplay-Roleplayer-Convention?
Roleplay-Convention. Heißt so, glaube ich. RPC.
Roleplay-Convention. Ja. RPC, ja, richtig, die hieß so. Da muss ich auch so ein bisschen an diese Halle, bei dieser Halle muss ich so denken, den Unterschied zum Beispiel zwischen dem Maritim in Bonn, ja, wo die FedCon ist. Das sind noble, das ist nobelstes Nobelhotel, Hallen mit Teppich und Goldbeschläge und richtig nobel. Und dann bist du da hier Köln Messe Deutz. In einer ziemlich abgefrackten Messehalle, wo der Boden schwarz und abgeschabt ist, die Wände abgenutzt sind. Denn der Spaß macht halt die Convention selber, die Leute, die da sind, die ganzen Roleplayer in ihren Kostümen und allem.
Die Deko und so.
Ab die Deko, aber die Halle selber wirkt runtergerockt. Und ja, da musste ich jetzt tatsächlich an diesen Raum denken, in dem die da sitzen. In dem Film jetzt hier in Conventional, der ist noch trübsinniger, aber definitiv geht das eher in die Richtung als in die Richtung hier Maritim in Bonn. Ja, und die Timelash, das ist eine schöne Location gewesen, ja, in Kassel. Aber jetzt natürlich auch nicht so, dass man, die Leute sitzen trotzdem einfach hinter Klapptischen. Haben hinter sich die Stars, die Gäste, haben hinter sich ein Plakat hängen, vor sich haben sie Fotos liegen oder irgendwas. Also du sitzt als Gast auf so einer Convention stundenlang hinter so einem Klapptisch und die Leute kommen zu dir, stellen dir dumme Fragen. Ich weiß, ich schaffe es im Publikum, bei Panels schaffe ich es mittlerweile, Fragen zu stellen, ohne dabei knallrot anzulaufen und zu verhaspeln und blöd zu klingen. Als ich dann, wie heißt denn die Schauspielerin, die Perry in den 80ern bei Doctor Who gespielt hat?
Boah, das darfst du mich nicht
fragen. Als ich da zu ihr an den Tisch bin, habe ich genau das gemacht. Nice to meet you. Und oh.
Das ging mir aber auch nicht anders,
weil da
Englisch schon so schlecht ist.
Da war die Barriere weg. Mit 800 Leuten in einem großen Saal sitzen, da hast du einen gewissen Sicherheitspuffer zwischen dir und dem Star vorne auf der Bühne. Und direkt dann nur an dem Tisch da war ich dann auf einmal plötzlich wieder nervös.
Ja, das ist passiert. Mhm.
Ja, ich und so ein Panel, ja Gott, wenn du im Maritim bist, in der großen Halle, dann hast du da eine riesen Bühne und einen riesen Festsaal und auch die kleinen Räume sind alle luxuriös und toll. Der kleine Saal mit der Bühne ist auch toll und die kleinen Räume, die jetzt dann eher so ohne Bühne, aber trotzdem so vom Aufbau sind wie jetzt hier in dem Film, die sind alle noch schöner als jetzt hier in diesem Film. Das wirkt alles in dem Film trostlos und das ist halt, das kann halt bei so einer Feldwald- und Wiesen-Convention jederzeit passieren, wenn du da als Gast irgendwo hinkommst oder auch als Convention-Besucher, dass du dann in so einem Dingens, in solchen Hallen und Räumen und Korridoren und Fluren umhängst, wo du echt nichts von dem Glamour spürst, den du eigentlich gerne spüren möchtest. Also da waren die Conventions, die ich bislang besucht habe, nämlich die Timelash und die FedCon und die RPC, also das waren so die, plus die diversen Comic-Conventions und Trickfilm-Festivals in Annecy, die waren alle mindestens eine Stufe bis mehrere Stufen über dem, was wir jetzt da gesehen haben, was so Klasse anging. Wirklich jede.
Sogar die Toiletten-Convention, die ich jeden Morgen zu Hause habe, hat mehr Schwung und ist nicht so deprimierend.
Ich muss immer noch an die Babcon denken, an die Babylon 5 Convention.
Stimmt, da war ich nicht, aber davon habe ich gehört.
Das war toll. Das war in einem Planetarium und es waren so viele Leute auf der Convention, wie in diesen Raum vom Planetarium reinging.
12.
Nein, ich glaube 50 oder so werden es gewesen sein. Kann auch mehr, irgendwo so in dem Bereich 50 bis 100, sagen wir so zwischen 30 und 100. Gregor dürfte das jetzt besser wissen, der kann mir das beim nächsten Mal noch genau sagen. Oder du fragst Tim, die da beide beteiligt waren. Und auch das war wirklich um Welten besser. Das war eine großartige ein Abend-Convention in einem ganz kleinen Rahmen, die richtig Spaß gemacht hat. Ganz anders als was immer das für eine Convention.
Und das war ja auch so wie die Timelash von Fans für Fans.
Genau.
Und das war jetzt was auch immer. Mhm. Die saß da halt rum.
Karen Gillan soll angeblich auch die Idee zu diesem Film gehabt haben, nachdem sie selber gerade von der Convention kam, wo sie wohl auch da als Gast war. Ich habe vergessen, was für eine Convention das war, aber da muss ihr die Idee gekommen sein. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, wenn das so eine Convention war, die so ein bisschen in diese Richtung geht, dann baut dich das nicht auf. Und Karen Gillan ist ja nun nicht gerade irgendwer in der Szene. Die ist als Amy Pond und als, wie hieß sie?
Blaue Frau, Nebula. Oh, keine Ahnung.
Ist sie ja schon in großen Filmen, ist sie ja in großen Produktionen dabei gewesen und wird aber trotzdem wahrscheinlich neben Scarlett Johansson dann trotzdem eher an dem leeren Tisch sitzen.
Zum einen das und sie wird natürlich entweder aus eigener Erfahrung, aus ihrer Frühzeitkarriere, oder von anderen, du hast dann eine Wespe, wissen, wie es sich anfühlt, wenn du halt niemals.
Yeah. Blödes Vieh ist in meine Flasche reingeflogen.
Nee,
geh weg, du Mistvieh.
Wir haben hier einen Notfall.
Ottern gezücht. Nee, ich bin nicht gestochen worden.
Dann haben wir einen Getränkenotfall.
Ja. Ich musste gutes Bier verschütten, ausspucken. Ekelig. Aber nichts passiert.
Ich bin
nicht in die Lippe gestochen worden. Die wird jetzt nicht aussehen wie die dicken ramponierten roten Wachslippen von
Rachel Milligan.
Das ist unmöglich. Rachel Milligan.
Warum ist extra auf?
Dass sie nicht Chloe heißt.
Vielleicht ist Chloe der Zweitname.
Nein.
Wird Karen Gillan schon wissen, wie es sich anfühlt, entweder aus eigener Erfahrung oder halt von anderen, die, ich sag mal, in der Schauspielerei tätig sind, aber nie das Level erreicht haben, um auch eventuell wirklich damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige denn wirklich ein Star zu sein mit Millionen Gagen und so weiter und so fort. Und genau das haben wir ja hier. Wenn wir gestern,
ich kann mir schon vorstellen, dass Karen Gillan schauspielerisch ihren Lebensunterhalt schon verdienen kann.
Davon gehe ich ganz schwer aus.
Davon gehe ich jetzt aus, aber das hätte natürlich auch jederzeit anders laufen können. Hätte sie die Rolle in Dr. Who nicht bekommen, wäre es anders gelaufen. dann, das war ein Sprungbrett für sie. Es kann natürlich aber auch tatsächlich der Endpunkt sowas sein, weil dann bist du ganz schnell festgelegt auf Rollen-Typecasting. Oder eben auch die Annahme, der oder die ist jetzt bestimmt zu teuer. Es gibt zum Beispiel unter Trickfilmern etwas, was sich jeder Trickfilmer, jede Trickfilmerin wünscht, eine Oscar-Nominierung für den besten Animationskurzfilm. Was man sich nicht wünscht, ist, den Oscar zu gewinnen. Mit der Oscar-Nominierung wirst du nämlich dann, bist du nämlich dann gesucht.
Ja.
Wenn du den Oscar gewonnen hast, giltst du als zu teuer. Hab ich auch schon oft genug gehört.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ist aber ähnlich wie vielleicht auch bei Sterne-Restaurants. Also aus meiner Konsumentensicht. Sobald der Stern da ist, ist das Essen auch sofort dreimal so teuer. Ansonsten kann man sagen, die sind nominiert oder die sind auf Sterneniveau, aber immer zum erträglichen Preis.
Ja, genau.
Das hatten wir in Hamburg mal erlebt. In einem Restaurant habe ich jetzt...
Vorsicht.
Nichts passiert. Da war ein Restaurant, ein Fischrestaurant, welche Überraschung. Die hatten noch keinen Stern. Die wurden aber schon vom Gourmio irgendwie angepriesen. Da waren die Preise hoch, aber für uns Leute immer noch erträglich. Dann hatten sie den Stern. Das Essen war immer noch sehr gut. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, viel besser, aus meiner laienhaften Sicht. Die Preise waren aber dann trotzdem.
Ja, natürlich.
Ich will nicht sagen, dass das nicht verdient war. Alles ganz,
mit
ganz
jedem
klar.
Stern steigen die Preise auf der Speisekarte. Das ist wohl wahr.
Und
Das ist bei, ich weiß nicht, wie das dann so bei Hollywood-Schauspielern und Schauspielerinnen ist. Bei Trickfilmern und Trickfilmerinnen ist das nicht immer ganz so, denn die können häufig einfach nicht so pokern, dass die sagen, so, ab jetzt verdiene ich mehr. Dann sagt Disney oder Marvel oder wen immer, gerade Disney und Marvel fallen mir jetzt, weil es ja zumindest ein und dasselbe in letzter Zeit ist, ein, weil die sich da hervorgetan haben, in den letzten Jahren ihr Animationsdepartment klein zu schrumpfen und die Animatorinnen und Animatorinnen unter den schlimmsten Konditionen arbeiten zu lassen, lausig zu bezahlen.
Okay.
Es wird ja wirklich auch viel darüber geschimpft, dass die Qualität der CGI-Animationen gerade in den Marvel-Filmen oder denkt an so eine Serie wie She-Hulk, wo sogar das in die Serie auf der Meta-Ebene eingebaut wird, dass die Animation so beschissen ist. Das liegt wirklich daran, dass die Leute, die Animationen machen, von dem Geld einfach nicht leben können. Und dass die nicht die Zeit haben, gute Arbeit zu machen, das wird einfach nur durchgerockt. Hauptsache, es wackelt und bewegt sich irgendwie. Damit die irgendwie auf ihren Schnitt kommen, liefern die beschissenste Arbeit ab und Disney und Marvel, denen ist es wurscht. Hauptsache, es bewegt sich und sie müssen nicht viel zahlen.
Okay.
Und so läuft das in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, wie es jetzt die allerneueste Entwicklung, schon einfach, weil ich glaube, dieses Jahr noch nicht einen einzigen Marvel-Film oder Marvel-Produktion oder Marvel-Serie angeschaut habe. Nicht eine Minute und von neuen Disney-Produktionen auch nichts mehr. Sehr lange schon nichts mehr. Das letzte, was ich mir angeschaut habe, war Alice im Wunderland für den Retrocast.
Ja, der ist jetzt nicht so aktuell.
Der ist nicht so aktuell. Ja. Kannst du es dir nicht aussuchen.
Auch da, es gibt von allem sehr viel Animateure, Schauspieler, was auch
immer. Animateure sind die im Club Med mit dicken Leuten tanzen.
Ah, ja, die auch. Von denen gibt es auch sehr viele. Und dann hast du halt oben die Eisbergspitze. Das sind halt die richtig erfolgreich, die bekannt und reich sind.
Ja.
Und Rachel Milligan.
Das ist furchtbar.
Nicht Chloe. Rachel Milligan gehört halt eher zur breiten Masse.
Ja.
Die offensichtlich in einem Film mitgespielt hat, der sehr nischenspezifisch erfolgreich war. Sie mag wohl offensichtlich doch niemand, weil sie als Scream Queen da wohl mehr auftritt.
Anders als Jamie Lee Curtis hat Rachel Milligan es nicht geschafft, von der Scream Queen zum Star zu werden.
Ja.
Die scheint einfach keine Jobs mehr zu kriegen.
Genau, und das ist, was sie im ersten, jetzt kommen wir dazu. Mhm. Gott. In dem ersten Panel stellt sie erst eine Frage, sagt ja keiner was. Und dann sagt sie, glaub ich, von ihr geht es aus, dass sie sagt, ja, oder wie auch immer, entwickelt sich das Gespräch, dass sie halt sagt, ja, dass sie auch viel schreien muss und dass es verschiedene Arten von Schreien gibt und dass das eine Kunst ist. Und dann führt sie das auch alles vor. Es interessiert keine Sau.
Mhm.
Und ich glaube, dann kommt erst die Frage von irgendwem, what does horror mean to you?
Ja.
Und dann ist sie auf einer sehr oberflächlichen, ich sag mal, professionellen Ebene. Ich habe es vorhin noch geguckt, ich habe es vergessen, was sie alles gesagt
hat. Sagt irgendwas, Horror, das ist Adrenalin.
Ja, das genau, ist, das ist ein Film und Horror und so weiter.
Und dann ganz am Ende kommt aber schon der Satz, das ist ein Paycheck, das ist ihr, das ist ein Gehaltscheck. Wo du schon merkst, da bröckelt gerade schon ein bisschen die Fassade.
Ja.
Und danach kommt dann dieses Fotoshooting. Aber
ja, dann kommt das Fotoshooting und dann kommt ja noch der kleine Nebenerwerb.
Ja.
Und dann kommt das, und danach das andere Panel, und da geht es dann wieder um die Frage, what does horror mean to you? Und da ist sie dann wirklich am Boden zerstört. Und da merkst du wirklich, wie kaputt eigentlich sie oder die ganze Szene ist. Dass sie dann halt auch sagt, ja, Horror, also ein paar Ausschnitte nur, ist, wenn du halt merkst oder Angst hast, dass deine Haut nicht mehr glatt und fest ist, und hört man auch, wie sie, man sieht es nicht, aber man hört sie halt quasi auf ihren Oberschenkel klopfen. Sie wurde ja vorhin noch auch eindeutig inspiziert in dieser Gegend. Oder eine andere Sache, du trinkst mit Wes Craven, oder wirst von Wes Craven zum Kaffee eingeladen. Wes Craven, kennst du Wes Craven?
Sagt mir zumindest den Namen.
Der hat der mit den Fingern da. Freddie Mercury erfunden. Gott. Freddy Krüger. Nightmare on Elm Street. Wes Craven war das. Oder die Scream-Serie war auch von Wes Craven. Ich hoffe, das stimmt jetzt alles. Aber müsste. Also, das wird schon stimmen. Wenn nicht.
Ich kann es dir nicht das Gegenteil beweisen, solange bis ich das nicht schneide und die Shownotes schreibe, weil ich mich mit dem Horrorgenre vollkommen gar nicht auskennen.
Weiß,
mir kannst du alles erzählen.
Für sie ist es halt Horror. Dann stimmt das auf jeden Fall.
Ja.
Ne, alternative Fakten. Dass sie mit Wes Craven Kaffee trinkt und am nächsten Nachmittag weiß er schon gar nicht mehr, wer sie ist.
Mhm.
Oder halt dieses Klicken der Kameras, dass sie, dass das, wo sie dann ist als Star, das Klicken der Kameras, das sind Komplimente. Und sie vermisst das. Sie würde alles dafür tun, für diese Komplimente. Mhm. Und sie sagt eigentlich auch, dass sie, wenn sie gefragt wird, was ist denn der nächste Film, dass sie dann irgendwie erfinden muss, ja, ich habe hier die Projekte und sowas in der Pipeline und das kommt alles. Und sie selber weiß, da ist nichts mehr. Sie hatte eine Rolle, sie hat den Traum einmal anpacken dürfen als Movie-Star und weiß, dass sie raus ist, aber sie kann nicht mehr zurück ins Normale. Und da ist sie, da merkt man, dass sie dann völlig am Arsch ist.
Ja.
Oh, Kevin, ich habe Kevin umgeworfen.
Du hast deine Glotzaugenkastanie runtergeworfen.
Das ist süß.
Kevin?
Kevin.
Ja, erinnert mich ein bisschen an einen der Minions, nur in braun, nicht in gelb. Da gibt es auch einen Kevin.
Ja, es ist ein. Aber ich glaube, Kevin hat nur ein Auge. Nee, aber das ist mein Kevin.
Das ist dein Kevin.
Und jetzt kommen wir zum letzten Fotoshooting.
Oh Gott, ja.
Und eigentlich wird sie da erlöst.
Ja.
Die ganzen Stumex kommen, machen wieder Faxen mit ihr und sie sagt immer nur, nee, sie sagt gar nichts mehr. Sie sagt nichts mehr. Vor beim ersten Fotoshooting sagte sie immer noch, thank you, ha. Jetzt steht sie einfach nur noch apathisch da. Sie sagt noch ein einziges Mal thank you, nachdem ihr das Blut aus dem Mund rinnt.
Ja.
Weil
der letzte Stumac, das ist auch der erste Stumac, der erste Typ, der seinen Namen hat in Stumac ändern lassen, ihr von hinten seine echte, tatsächlich scharfe Axt in den Rücken rammt. Man sieht es nicht, man sieht nur den Impact. Man sieht nur, wie es ihr den Schlag durchgeht. Und dann läuft ihr das Blut aus dem Mund und sie sagt dann tatsächlich Thank you. Dann bricht sie nach unten zusammen. Dann steht dieser Stu Mac noch mit stumpfem Gesicht da.
Und fletscht dann fast die Zähne.
Ja, aber für einen Moment steht er einfach nur da und dann grinst er und fletscht wirklich die Zähne. Ein so breites Joker-Grinsen. Und dann hörst du das Klicken der Kamera und ich glaube, der Fotograf sagt irgendwas wie Next oder so.
Ja.
Allein, dass der Fotograf gewartet hat, bis der Typ lächelt, um dann abzudrücken. Ich frage mich ja auch, was passiert da jetzt in dem Moment danach?
Ja.
Lassen die einfach liegen? Rufen sie vielleicht dann Krankenwagen? Oder dachten die, ach ja, das...
oder sie holen einfach nur einen, der ein Seil festmachen kann, damit sie die irgendwie befestigen.
Ja, die sagen sich, ach, wie ärgerlich, wir haben noch einen ganzen Tag Convention vor uns. Was machen wir denn jetzt mit ihr?
Wir haben den Fotograf für den ganzen Tag bezahlt.
Ja, schon ärgerlich.
Und dann ist der Film zu Ende, dann sind die 10 Minuten vorbei.
Es ist wirklich dieser Moment, wo sie sich dann bei ihm dafür bedankt. Und das wirkt wirklich echt in diesem Moment. Thank you, danke.
Weil, eine Erlösung, richtig,
weil er,
ne?
Sie erlöst hat, weil, ja. weil sie das bekommen hat, was sie wollte, von ihrem Dasein erlöst. Sie wirkt dankbar. Und ich möchte es nochmal sagen, der Film hat mich traumatisiert. Ich habe mit irgendwas... Du hast mir Ex-Wound gesagt. Ich dachte, okay, Horror, Splatter, alles Mögliche. Du hast mir Hot Lips gesagt. Ich dachte, ja, mal abwarten, was da kommt. Und dann kriege ich so einen psychologischen Horror. Ja. Und erst im allerletzten Moment tatsächlich Blut und Kunstblut und Axt. Der Typ steht mit der blutigen Axt dann da. Man sieht dann, also hat er die blutige Axt in der Hand. Das ist das tatsächlich...
Das einzig der elementare oder der manifestierte Horror. Ansonsten ist es ja mehr so subtil.
Oh, wir haben wieder ein Flugzeug. Jetzt muss ich einen Keks essen.
Mach das. Das ist aber ein sehr leises Flugzeug, im Gegensatz zu letzten Male. Der Film fängt ja schon an mit einer Triggerwarnung. Achtung, Sie könnten Inhalte sehen, die nicht für jeden bestimmt ist. Wollen Sie fortfahren? Die muss man aktiv bestätigen. Zumindest bei mir musste man das. Vielleicht habe ich auch nur die YouTube-Version für 12-Jährige, keine Ahnung.
Ich nicht, bei meiner nicht. Ah. Da wird man einfach durchgeschleust.
Siehste, bei mir schon. Mein YouTube achtet auf mich. Hält mich für sehr empfindsam.
Mein YouTube schätzt mich wahrscheinlich einfach so ein. Also, ich habe Keks im Mund, sowas Dummes.
YouTube hält dich für einen Stumac.
YouTube hält mich für einen widerlichen Menschen, der sich eh alles anschaut. Den nichts mehr erschrecken kann.
Ja, aber das war der Film. In 10 Minuten mit einer wirklich reichhaltigen Dichte an Elend.
Ja. Boah.
Ich fand den aber, du hast es ja schon gesagt, ich fand den auch sehr... Sonst, ich sag mal, wenn ich mir Splatterfilme angucke, Braindead, also ich mag sowas ja. Mhm. Ne? Oder ich sag mal, das Ding aus dem Sumpf, das ist jetzt nicht gerade ein Horrorfilm, aber schon so ein bisschen... Da geht es halt dann auch um...
Okay, den mochte ich auch.
Ne? Das ist halt dann so Trash-Horror und möglichst übertrieben und so. Und Hauptsache, naja, Zeug halt. Aber da geht es halt wirklich um die menschlichen Abgründe, um die Tragik, in der einige Menschen auch dann dahin, also wahrscheinlich sogar sehr viele Menschen, dahin vegetieren. Und das nimmt einen schon mit. Also,
das nimmt einen auf jeden Fall auf einer sehr psychologischen Ebene mit. Und ich mag ja auch, ich habe eine große Vorliebe, weniger für Horrorfilme, sondern eher für Horrorfilmfiguren. Gerade so klassische Horrorfilmfiguren, ja. Dracula, Frankensteins Monster, die Mumie oder eben das Ding aus dem Sumpf und
sowas. Die Mumie ist für mich eigentlich ein reiner Liebesfilm. Also der von 2000 oder von 1900 irgendwas da, also der relativ neue mit...
Ach, der mit Rachel Weisz?
Ja, genau, das ist für mich nur ein Liebesfilm.
Eigentlich schon, ja.
Das ist kein Horrorfilm.
Nö, der, ja.
Also, ein bisschen schon.
Zu lange her. Ich dachte jetzt so, wenn ich bei klassischen Figuren bin, dann denke ich eher so an die alte Ära hier: Bela Lugosi als Dracula und Boris Karloff, Frankensteins Monster. So diese.
Frankenstein ist ja eigentlich auch nur eine Liebesgeschichte. Irgendwie.
Alles Liebes. Ich möchte nicht spoilern, aber ein bisschen was anteasern. Frankenstein könnte demnächst tatsächlich Frankensteins Monster und auch die frankensteinische Liebesgeschichte mal in den Sumpf kommen.
Na sowas.
Es ist da was geplant und Frankensteins Braut, bedeutet ja eigentlich, dass es die Braut, also das alte Klischee, Frankenstein wäre nicht das Monster, sondern der Schöpfer.
Ja.
Könnte man jetzt diskutieren. Der Schöpfer, Viktor Frankenstein, ist selber ein Monster, weil er ein menschliches Monster ist. Wenn du die Geschichte kennst,
ja.
Der hat alles, der hat, der ist schuld dadurch, dass er das Monster erschaffen hat an dem Tod des Mädchens und er sagt nichts. Daraufhin wird die Hausbedienstete Justine verurteilt und gehängt. Und Viktor hätte einfach nur etwas sagen müssen, hat das aber nicht getan. Er hat dieses Monster erschaffen, ekelt sich dann da vor ihm und verstößt es, obwohl es ja eigentlich sein Geschöpf ist, sein Sohn,
ja,
für den er verantwortlich ist. Eigentlich ist Viktor das Monster und und nicht das Monster. Und nun ist es aber auch so, dass immer das Monster gerne als Frankenstein bezeichnet wird. Es wird, und daher kommt dieser Satz, nicht das Monster ist das Monster, sondern Viktor ist das Monster.
Ja.
Frankensteins Monster und Frankenstein sollte man nicht verwechseln, heißt es. Ich bin aber der Meinung, dass Frankensteins Monster eine beleidigende Bezeichnung ist für eine Person, die tatsächlich den Namen Frankenstein trägt. Wenn ich also das Monster, also die Figur, die Boris Karloff gespielt hatte,
ja,
einfach als Frankenstein bezeichne, dann ist das korrekt und richtig. Denn er ist der Sohn von Viktor Frankenstein. Viktor Frankenstein war übrigens Student, kein Doktor, kein Professor. Nur das mal, es gibt keinen Doktor Frankenstein, keinen Professor Frankenstein. Das Monster ist der Sohn von Viktor Frankenstein, hat also dadurch durchaus auch ein Anrecht, den Namen Frankenstein zu tragen. Und weil Viktor Frankenstein seinem Sohn, seinem Geschöpf nie einen Namen gegeben hat, hat das Geschöpf auch keinen anderen Namen als Frankenstein. Und ihm als Frankenstein zu reden, ist also einfach korrekt. Ihn als Frankensteins Monster zu bezeichnen, das ist ungefähr so, als würde ich als Herzogsmonster bezeichnet, einfach nur, weil mein Vater Herzog heißt und ich sein Sohn bin und damit Herzogsmonster wäre.
Ja.
Das ist eigentlich eine Kränkung, das ist diskriminierend.
Ja.
Siehst du?
Zumal du dir als Frankenstein das Monster ja sicher nicht ausgesucht hat, ein Monster zu sein.
Eben. Nee. Eben. Im Roman ist es sogar so, dass das Monster, die Kreatur, nennen wir es mal die Kreatur, einer der Figuren ist, während er einen Film, gerade in den Film mit Boris Karloff, ist die Kreatur, kann er im ersten Film kaum sprechen, im zweiten, glaube ich, fängt er an zu sprechen, kann auch der dritte sein, aber im ersten grunzt er eigentlich nur. Während er im Roman sogar einer der beredtsten Charaktere ist. Der ist belesen, der ist beredet, der hat große philosophische Gedanken. An Intellekt übertrifft er seinen Vater Viktor Frankenstein sogar tatsächlich und auch an Humanismus.
Ich habe das Buch nie gelesen, ich kenne nur diverse Verfilmungen.
Es ist wirklich faszinierend. Das ist ganz anders, als man so das aus den verschiedenen Verfilmungen kennt, aber Mary Shelleys Frankenstein lohnt sich tatsächlich mal, sich den Roman vorzunehmen. Gibt es als Hörbuch in verschiedenen Versionen.
Ja.
Es ist ein Briefroman. Kann man sich mal zu Gemüte führen. Also wie gesagt, klassische Horrorfiguren und klassische Horrorfilme mag ich schon sehr. Splatter-Horrorfilme gar nicht. B-Movie-Horror oder ein bisschen cheesy, ein bisschen billig gemacht. Das habe ich schon ein gewisses Faible dafür. aber an und für sich, also in Horrorfilmen, die in so diese Angst- und Schrecken-Horror-Richtung gehen, sowas wie Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., das ist definitiv nicht meins.
Weil das sind für mich Spaßfilme, die machen mir persönlich machen die Spaß. Was ich mir nicht angucken kann, sind solche Sachen wie The Ring oder irgend sowas, wo so subtil ist. Ich habe sogar teilweise mit Event Horizon ab einem gewissen Grad ein Problem.
Das ist einfach dieser psychologische Horror, das ist dieses Zittern, was passiert als nächstes.
Ja. Und bei Freddy Krueger, du hast diese ikonische Figur, oder auch von mir aus bei Jason oder was auch immer, das sind diese Slasher. Ne? Da geht es einfach nur um, ja, du brauchst keinen, wie war das Zitat im ersten Teil, du brauchst keinen Sarg, du brauchst einen Eimer und einen Wischlappen. Ne? Um jede Menge Blut, auch Braindead. Ne, das ist ja einfach nur eine Materialschlacht an Mass oder hier Tanz der Teufel. Also, das ist einfach nur, da weißt du, was passiert.
Ja,
da ist nichts mit Psychologie.
Ich verstehe, dass das Spaß machen kann. Es ist nicht etwas, das mir so wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich glaube, wir stehen mal beide gerade kurz auf und reden mal im Stehen weiter, weil es langsam wirklich schmerzhaft sitzt, auf was für kleinen Hockern wir hier hocken. Ja,
große Männer auf kleinen Hockern.
Das ist nicht
unwürdig. Gut.
Oh, der untere Bereich entspannt sich. Eigentlich könnten wir jetzt beide gerade so schreien, obwohl wir uns diesen unteren Bereich nicht desinfiziert haben.
Aber ja, aber wir könnten diverse schreien machen. Wir können auf den Boden.
Am Boden kriechen. Ja. Dass da, wie hieß sie? Rachel
Milligan
auch noch vorgeführt hat auf dem Panel, wie man kriecht. Das ist so demütigend.
Die hohe Kunst des Kriechens.
Aber es ist halt auch so, was hat denn eine Frau für eine Rolle in solchen Filmen gehabt, bekommen? In der Regel einfach nur halt das Opfer, das schreien muss, betteln, kriechen, zerstückelt werden.
Ja, nicht umsonst Scream Queen. Nicht irgendwie Argumentationskönigin oder heldenhafte Königin, die den Mörder wegbringen, sondern die Schreikönigin.
Das ist schon traurig. Danach gibt es dann vielleicht einfach ich meine, wie will Frau da beweisen, dass sie eine gute Schauspielerin ist, wenn alles, was sie dafür, was sie schauspielerisch vorzuweisen hat, ist kreischen und kriechen und betteln. Das ist einfach Das klingt schon so wie eine Dead-End-Karriere, wie eine Sackgasse.
Ja.
Traurig.
Und in einer gewissen Weise ist es ja auch, demütigend. Du hattest das ja vorhin mit der erotischen Comic-Literatur. Ist das Comic-Literatur? Sagt man das?
Ja.
Wenn das halt, ich sag mal, sehr auf Kosten der Frau ist. Und hier ist es ja auch nichts anderes. Die Frau ist einfach nur das meistens hübsche Dummchen, was aber sowieso stirbt.
Genau, sie ist das Opfer. Das ist einfach
Opfer.
Das Opfer so oder so. Puh. Tja, das ist eine Männerdomäne. Wir hätten eine Frau hier dabei haben sollen, die uns jetzt ausschimpft oder so.
Ja, wir haben uns das ja nicht ausgesucht.
Stimmt.
Wir prangern das ja.
Aber die uns stellvertretend beschimpfen darf.
Für etwas, was wir... Wir finden das super.
Wir finden das geil. Also ich.
Alte weiße Männer.
Furchtbar.
Mit Strohhut.
Ach, es geht hier in Richtungen. Ach ja. Tja, ich weiß nicht. Wir sind eigentlich, fällt dir noch irgendwas Schlaues ein zum Thema Horror, Conventions oder...
Ehrlich gesagt,
Axtmörder?
Axtmörder? Nee, eigentlich auch nicht.
Dann kommen wir jetzt zu etwas, was ich neulich, als ich mit Miranda in der letzten Folge drüben, schräg gegenüber von uns, man könnte es vielleicht sogar sehen,
im Skulpturenpark
war. Ja. Wir sind hier nämlich jetzt auf der linken Rheinseite und neulich waren wir auf der Schälsig. Die Schälsig ist die rechte Rheinseite. Schäl, weil es angeblich nicht so schön war. Ich muss sagen, der Park da drüben ist wunderschön und die Schälsig hat das bessere Wasser.
Und ich wohne da.
Und er wohnt
da. Und das ist also sehr schön da.
Das muss also schön sein, weil da schöne Menschen wohnen. Was ich vergessen hatte damals war, die Post mitzunehmen. So, und jetzt habe ich hier einen Brief und eine Postkarte. Und jetzt muss ich es in der richtigen Reihenfolge, denn die sind beide von Matthias. Übrigens hat sich aufgeklärt, wer der Hörer war, der die nicht unterschriebene Postkarte
mit
dem Wappentier.
Ja.
Das war Bleriode. Unsere Hörer Bleriode hat vergessen, das zu unterschreiben.
Ah.
Ich hätte drauf kommen können. Die Schrift habe ich dann fast schon wieder erkannt. Er hat mir auch dann eine kurze Notiz geschrieben. Wer sonst außer ihm würde mich als Wappentier bezeichnen? Boah, die Logik stringent.
Ich habe das auch noch nie gemacht, also von daher kann es nur.
Ich habe dann auch ein bisschen gebraucht und er hat es mir erklären müssen. Das war auf meinen Aufruf, den ich bei fast jeder Folge mache, gebt uns Tiernamen.
Wappentier.
Das hier, da kriege ich endlich mal Tiernamen
und dann stehe
ich so auf der Leitung. Tja, danke an Bleriode.
Bildungsauftrag erfolgreich.
So, ich glaube, als erstes kam, du kriegst hier schon mal die Postkarte, die haben wir dann gleich. Und ich habe hier einen Brief bekommen. Absender, was kann ich davon vorlesen? Ja, Stiftungsinitiative Postcards for Podcasts.
Aha.
Ja, genau.
Das steht hier auch drauf.
Berlin. Genau. So, ich öffne das mal. Nach Möglichkeit, ohne alles kaputt zu machen. Das ist schwierig. Hier
Du hast es noch nicht aufgemacht.
Nein, das ist jetzt hier live. Ich habe es noch nicht geöffnet. Ich wollte das vor laufendem Mikrofon machen. Jetzt habe ich es doch. Egal. So, drinnen befindet sich, muss man aufpassen, dass da nicht mehr drin ist, weil ich hatte da bei solchen. Aha. Ah, okay. Da steht viel.
Wir sind noch mehr. Noch mehr zu mir.
Noch mehr. Hi Felo, endlich hat der Urlaub auch mich ereilt. Schon ein bisschen sehnsüchtig bin ich geworden. Eine seltsame Erwartung hatte mich ereilt. Wieder ereilt. Das Wiederholung, das könnte man jetzt, haben wir Lehrer oder Lehrerinnen unseren?
Ich bin völlig unbelehrbar. Gott, also ich kann da nichts sagen.
Dann ist alles gut. Denn erst im März hatte ich meinen Event-Manager-Job endlich an den Nagel gehangen und bin endlich IT-Admin geworden.
Es tut mir leid.
Da, kann doch nichts dafür. Muss es doch auch geben.
Ja, aber ich kenne solche Leute. Ich bin ja auch einer.
Ich wollte es gerade sagen.
Nicht schön.
Da habe ich Schwierigkeiten mit Kontrollverlust habe, war es etwas Neues. Kannst du das bestätigen?
Ja.
Ja. Wieso? Ich verstehe es nicht.
Gerade im IT-Bereich muss man sehr kontrolliert und stringent arbeiten.
Okay.
Wenn du dann, ich lasse mich auch total leicht ablenken.
Ja.
Das ist echt kacke.
Mhm.
Das ist so maximal störend.
Das
hat da nichts mit kreativer, was weiß ich was, zu tun.
Es wäre auch der definitiv schlechteste Job für mich, glaube ich. Okay, wird alles laufen, während ich weg bin? Fragezeichen. Habe ich Baustellen offen gelassen? Fragezeichen. Und ähnliche Gedanken kommen mir da. Aber bis jetzt bin ich standhaft und habe mich nicht nach dem Status daheim erkundigt. Ja, ach so, weil jetzt im Urlaub.
Ist jetzt im Urlaub.
Jetzt verstehe ich das. Ich habe ein bisschen gebraucht wieder.
Ich habe überall Kameras schon zu Hause, ich kann immer nachgucken.
Urlaub ist Urlaub. Also da bin ich ziemlich standhaft gewesen. Im Urlaub durfte mich nie jemand anrufen, anschreiben, anticken, irgendwas. Das ist bei uns in der Firma aber auch tatsächlich in Stein gemeißelt. Wer Urlaub hat, ist weg und wird nicht angerufen und nicht geholt.
Also wir vermeiden sowas möglichst auch, aber es gibt so gewisse Leute, einen davon kennst du, der andere steht hier, die sagen, ich bin im Urlaub, ich weiß. Aber wenn irgendwas ist, meldet euch.
Ja, man hat ja Angst, man kommt zurück und alles liegt in Trümmern und man muss es von vorne wieder aufbauen.
Was
vielleicht mit einem Klick aus der Ferne hätte verhindert werden können. Trotzdem finde ich, Stress nach dem Urlaub hat man so oder so meistens wieder, wenn man zurückkommt.
Ja.
Dann hat man doch lieber 2 Wochen Ruhe gehabt, finde ich. So meine Einstellung. Letztens sah ich deine Blob-Übungen, die haben mich an das umseitige Motiv erinnert. Beziehungsweise andersrum.
Blockübungen. Was?
Hm. Was haben wir denn auf dem Motiv? Ach, es sind Blobs.
Die sind voll süß.
Ah, sie sind die süß. Oh. Lauter knuffige Blobtierchen.
Wie heißt der da?
Das ist irgendein Leguan? Oder
ja, aber der erinnert mich, da geht es halt auch an, von Disney. Diesen Film, Lilo und Stitch.
Lilo und Stitch. Die haben, und das ist ein Blasenfisch, das ist ein Dingsbumstierchen.
Bärtierchen.
Eine kleine dicke Taube, ein
Frosch.
Kleiner
Oktopus.
Noch einer. Süß. Ah, Blob, ich habe, es könnten die Shapes gewesen sein. Die machen, das ist eine Übung, die nennt sich, glaube ich, auf Japanisch Hirameki, wo du aus Formen, die du vorfindest, die zeichnerisch ergänzt und dann was draus zeichnest. Das kann man richtig, richtig aufwendig machen. Also aus, ich kenne eine Illustratorin, die, oh Gott, wie heißt sie denn? Eva irgendwas, die aus den Klecksereien ihrer Kinder die tollsten Bilder malt. Aha. Wirklich fantastisch, aber du kannst erkennen, dass die Umrisse aus den Klecksen entstanden sind, also Farbklecksen. Und ich mache das, indem ich halt mit einem dicken Pinselstift gelbe oder blaue Blobs aufs Papier mache und dann als reine Kreativübung irgendwelche Figürchen drauf zeichne.
Ah.
Ich kann es mal verlinken,
ja,
was ich da so habe. Das ist unser Motiv, beziehungsweise andersrum. Nun verbringe ich die Tage sparsam, aber zufrieden. Sonne, Meer und Sand. Das ist alles, was meine Töchter und ich im Urlaub brauchen.
Klingt nicht nach Südtirol.
Nee, aber klingt trotzdem
schön,
gut.
Ja, kann,
klingt gut. Naja, und viel Kraft, um die Leute um uns herum zu ignorieren. Ja, okay.
Das ist auch wichtig.
Ich habe sogar geschafft, ein Buch zu lesen, zu beginnen. Die Nacht der lebenden Trekkies. Lange schon stand es in meinem Bücherregal. Klingt gut.
Kenne ich nicht.
Klingt aber, direkt nach Convention. Nach Convention-Horror.
So klingt das.
Von wegen junge Frau, weil der Fan ja mit ihr in der Toilette ein Nümmerchen durchzieht. Ich glaube, das würde der einfach, weil er Fan ist, auch machen, wenn die 100 ist. Einfach nur, um quasi zu sagen, ich habe es mit
Rachel Milligan
aus Ex-Wohn 2 getrieben. Weil ich fürchte, das ist das, was uns diese Szene sagt. Es geht dem nicht darum, dass sie jung und attraktiv ist, sondern dass er halt ein Fan von ihr ist.
Ich habe es mit Bates Mutter getrieben.
Genau.
Okay. Ja,
mit Norman Bates mumifizierter Mutter. Die Nacht der lebenden Trekkies. Gruselig. So, jetzt sind wir gerade hier geschmacklich, aber wirklich ab. Jetzt bin ich gerade in freudiger Erwartung eines Abendrotes. Und dann beim Abendrot esse ich mein Abendbrot. So ist es nämlich. So macht man das. Naja, bin gespannt. Die Große macht Sushi. Siehste? Siehste? Zum Abendrot gibt's nicht. Also Sushi ist auch.
Aber sie macht die Fische tot.
Es ist einfach
nur ein Brot.
Viel lieber hätte ich jetzt einen Burger oder eine Pizza oder einen strammen Max.
Ja, man Stramm Max
kann sich auch nicht immer aussuchen. Wenn Töchterchen Sushi macht, dann muss Papa Sushi essen, finde ich.
Bei also Rainer hat der Stramm Max immer 21 Scheiben Mettwurst.
Echt?
Ja.
Boah.
Ja.
Heftig. Ich bin ja eher der Sushi Mensch als der Strammer Mike. Aber Pizza? Mh. Ah.
Ja, komm mal dran. Ja.
Aber besser, sie macht es selbst, als würden wir diese kleinen Happen für 2 Euro das Stück erstehen müssen. Nee, 2 Euro kann nicht sein. Oder?
Doch, ja. Das kann schon sein.
Ja.
Marki?
Mal sehen, ob noch was im Podcatcher für mich steckt. Liebe Grüße, Matthias. Und Absender Binz, 17.08.24, vielleicht ist auch da ein Datum drauf. Dann können wir schauen, ob es jetzt wirklich die richtige Reihenfolge war.
Aber es kommt hier, Urlaub war zu kurz. Das könnte definitiv danach sein. Ich sehe auch, hier sind Stempel vom 26.
Pass mal auf, im Briefkasten, in dem Umschlag selber steht noch ein PS.
Oh Gott.
Anbei noch etwas Ostseesand. Damit wissen wir jetzt auch, welches Meer und...
Ah, und man hat nicht die Sorge, dass das irgendwie ein giftiges Pulver ist oder so.
Ach, das kann auch sein. Ich fürchte, der hat sich schon verflüchtigt, der Sand.
Dann haben wir jetzt die eingeschleppten Sand.
Also, schon mal vielen Dank dafür, Matthias. Aber wir machen direkt mit Matthias weiter, mit der Postkarte.
Mit einer Karte, auf der endlich mal nichts schenken können. 60 Seiten für 5,99, nichts.
Das ist ein Meme. Ein Meme als Postkarte. Mit Smileys. Das ist das erste Mal, dass ich ein Meme als Postkarte gesehen habe. Oder ist es tatsächlich Werbung für ein Buch, das nichts heißt?
Es hat eine ISBN-Nummer.
Ah ja, dann wird es.
Vielleicht sind das ganz viele Seiten mit nichts.
Aber es wirkt wie ein Meme. Wie ein Meme auf Postkarte.
Ich finde das sehr schön.
Ja.
So, auch hier unter dem Hashtag Postcards for Podcasts.
Ja.
Was ich sehr schön finde. Hi Felo, es geht immer nur an dich.
Ja.
Urlaub war viel zu kurz. Übrigens, wenn ich schlecht lese, liegt das daran, dass es hier sehr dunkel ist und ich eine Sonnenbrille trage und die schmutzig ist. Nicht, weil ich so unfähig bin im Lesen.
Och Gott. Das sind Kernkompetenzen. Nicht richtig lesen können und Sonnenbrille tragen, wenn es dunkel ist. Irgendwas muss man
It's never too dark to be cool.
Auszeichnen.
Und ich trage Hut. Ein Gentleman trägt Hut. So, Urlaub war viel zu kurz. Nee, war angemessen. Nur ab dem Berg fest ging alles so mit 3 O schnell. Übrigens wohne ich nicht in dem Haus der vorletzten Postkarte, fahre aber gelegentlich dran vorbei und fand diese Karte letztens bei meiner Kundin, einem Architekturbüro, seit du vom Erwachsenwerden sprachst.
Ach, das ist ein bisschen nass geworden. Das war die Postkarte mit dem Wohnblock.
Ja, genau. Das ist jetzt sehr klein geschrieben hier. Seit du vom Erwachsenwerden sprachest, das gefällt mir, sind sinnieren meine Kiddies darüber, ab wann sie erwachsen werden, sein, ohne werden, ab wann sie erwachsen sein. Für sie ist es eine gute Frage. Ich halte mich persönlich immer noch nicht für sehr erwachsen, trotz meines hohen Alters von mindestens 25 plus. Für sie ist älter werden noch voll das Ding. Ja.
Oh, guck mal, auf dem Briefumschlag ist eine
alte Enterprise.
Eine alte Enterprise, ein Frit-Aufkleber.
Das gefällt
das
mir.
Das ist hübsch.
Wer sich so darüber freut wie wir, da kann ich erwachsen sein.
Ja.
Erwachsen sein wird total überbewertet. Ich muss jetzt noch die letzten Sachen. Ja, du könntest Kevin mit draufhalten.
Ja, ich muss mal von Kevin. Lies mal weiter.
Für sie ist älter werden noch voll das Ding. Ich muss jetzt noch die letzten Sachen einpacken. In einer Stunde muss ich aus dem Apartment sein. Ansonsten Mission accomplished.
Ist das? Accomplished.
Accomplished.
Mission erfüllt.
Gott, das packt mich. Ich komme aus Ports, spricht man so. Podcast gehört, Buch fertig gelesen, Glückwunsch. Und natürlich so normalen Urlaubsstuff gemacht. Holt sie ihr Stiff, dein Matthias B. aus B. an der S.
Toll.
Das ist sehr schön.
Lieber Matthias, das ist ja wirklich toll. Das sind jetzt 3 Postkarten, Postcards for Podcasts, die er uns mit Sand zusammen.
Und Enterprise,
toll. Aber ich mag auch wirklich dieses Motiv mit den kleinen, knuffigen Tierchen.
Das ist voll süß.
Das gefällt mir auch. Die Postkarte.
Und nichts gefällt mir ja auch gut.
Nichts gefällt mir immer gut.
Ist das ein Aufkleber?
Könnte ein Aufkleber sein.
Könnte. Fummel da jetzt nicht mehr
runter. So an.
Es hat was von einem Aufkleber. Mhm. Oh, cool.
Toll. Schmack auf den Bauch
gekriegt. Gib ihn dir mal. Ist deins. Dein Toll. Aufkleber. Dankeschön. Dein Nichts.
Mein Nichts.
Wolltest du noch mal eine Notizen haben?
Dieses Schweigen sagt mir nichts.
Ja.
Zitat aus einem Spirou-Comic.
Schweigender Lämmer, nein.
Ja, schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist doch mal Feedback, das mich echt freut. Sowas mag ich gern, weil ich nämlich bei sowas auch dran denke, das vorzulesen bei E-Mails. Ich vergesse es leider immer wieder. Ich bettel immer wieder darum. Aber ich werde jetzt weder darum betteln, dass ihr E-Mail schreibt, noch, dass ihr uns Tiernamen gebt, aber vielleicht habt ihr selber Convention-Erfahrungen oder ihr wollt einfach allem, was wir gesagt haben, widersprechen, vehement.
Dann aber bitte faktenbasiert, mit Quellen gerade.
Natürlich, natürlich. Nur, weil es ist ein anspruchsvoller Podcast.
Ja. Unsere Quellen existieren ja schließlich auch in unserer Fantasie.
Genau, genau. Fantasiequellen. Ja. Das heißt, an dieser Stelle bedanken wir uns bei euch. Ihr Danke. Wisst, wo ihr uns sonst noch so finden könnt.
Am Rhein.
Am Rhein. Wenn wir hier sechsmal hier sitzen, erwarten wir, dass ihr uns Pizza vorbeibringt.
Ich esse sehr gerne Pizza mit Champignons.
Und nicht mit Menschenfleisch.
Menschlichen Champignons.
Mit Champignonfleisch, wollte ich gerade sagen. Nur Champignonfleisch. Mit Menschenfleisch kann ich so schlecht verdauen. Ich bin jetzt davon abgekommen. Reizdarm, verstehst du? Da muss man einfach seine Ernährung umstellen.
Also Menschenbäckchen geschmort.
Ja, aber ich vertrage
es. Ohrläppchen sollen sehr zart sein.
Ja, habe ich gehört. Die zergehen auf der Zunge wie Ohrläppchen.
Ja.
Das werde ich beim nächsten Mal werde ich das anbringen. Das zergeht auf der Zunge wie Ohrläppchen. Ich bin mal gespannt, ob sich meine Mutter über das Kompliment freut.
Sie das nächste Mal. Dann sagt sie, endlich hast du es verstanden.
So, mit diesen wunderschönen Bildern im Kopf bedanken wir uns bei euch, dass ihr mit uns in den Sumpf des Grauens, des Blätters und des Horrors abgetaucht seid und wieder aufgetaucht, hoffe ich. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas wollte ich noch zum Abschied sagen, hab's vergessen.
Gibt uns 5 Sterne bei TripAdvisor.
Ja, damit wir unsere Preise auf der Speisekarte hochsetzen können.
Für Menschenfleisch.
Ich habe so eine Ahnung, was im Titel stehen könnte.
Kommt Chianti drin vor?
Das weiß ich nicht.
Seine Leber mit einem ausgezeichneten Glas Chianti.
Ja. Woher kommt das?
Schweigender Lämmer.
Den habe ich zwar gesehen, aber das ist definitiv zu lange her. Na gut.
Ich glaube, mit Chianti schmeckt alles.
Mit Chianti schmeckt alles. Chianti hat mir immerhin geholfen, das Rauchen aufzugeben. Das ist eine Geschichte, die ich ein andermal erzählen werde. Nicht mehr heute.
Klingt auch nach einem Horrorfilm.
Klingt, ja, hatte was. Hatte Anleihen. In dem Sinne... Jetzt endgültig, macht's gut. Tschüss.
Und auf Wiederhören.
Und auf Wiederhören.
Und ausschalten.
Und das auch. Klick.
Klick.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.